Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 24. August. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir lesen aus dem Buch Hiob, die Kapitel 11 bis 14. Der dritte Freund. Du bist schuldig. Gott ist im Recht. Da sagte Zophar von Naama: Soll dieser Unsinn ohne Antwort bleiben? Hat einer Recht, nur weil er dauernd redet? Meinst du, dass dein Geschwätz uns mundtot macht, wir auf dein Spotten nichts erwidern können? Du hast behauptet, was du sagst, sei wahr. Vor Gottes Augen seist du ohne Schuld. Ich wünschte nur, dass Gott jetzt selber spräche und dir darauf die rechte Antwort gäbe. Er würde dir sein Handeln offenbaren, das unserem Wissen unbegreiflich ist. Dann würdest du sehr schnell zur Einsicht kommen, wie viel von deiner Schuld dir Gott erlässt. Die Tiefen Gottes, kannst du sie ergründen? Kennst du die Größe des Gewaltigen? Gott reicht noch höher als der Himmelsdom, zu dessen Grenze du nie hingelangst. Gott reicht noch tiefer als die Totenwelt, von der du doch so gut wie gar nichts weißt. Gott ist viel größer als die ganze Erde, viel breiter als das ganze weite Meer. Holt er den Schuldigen vor sein Gericht, so gibt es niemand, der ihn daran hindert. Er kennt die Taugenichtse und ihr Treiben. Das Unrecht kann sich nicht vor ihm verstecken. Jedoch ein Dummkopf kommt erst dann zur Einsicht, wenn wilde Esel zahm geboren werden. Du, Hiob, musst dein Herz zu Gott hinwenden und deine Hände ihm entgegenstrecken. Doch reinige sie erst von allem Unrecht und lass in deinem Haus nichts Böses zu. Dann kannst du frei von Schuld den Blick erheben, dann stehst du fest und brauchst dich nicht zu fürchten. Das Unheil, das dich traf, kannst du vergessen wie Wasserfluten, die verlaufen sind. Dein Leben zeigt sich dann im neuen Licht und strahlt noch heller als die Mittagssonne. Nach aller Dunkelheit kommt Morgenglanz. Du lebst in Sicherheit mit neuer Hoffnung. Du bist beschämt, doch kannst du ruhig schlafen. In deinem Frieden wird dich niemand stören, doch viele werden kommen, dir zu schmeicheln. Den Bösen aber bleibt nur die Verzweiflung. Sie suchen Zuflucht, ohne sie zu finden, und ihre einzige Hoffnung ist der Tod. Hiob, was Gott tut, ist unbegreiflich. Hiob antwortete: So ist's. Was seid ihr doch für kluge Leute? Mit euch stirbt ganz bestimmt die Weisheit aus. Doch ich bin auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich habe genauso viel Verstand wie ihr. Was ihr gesagt habt, könnte jeder sagen. Obwohl ich mir nichts vorzuwerfen habe, muss ich mir diesen Hohn gefallen lassen, den meine eigenen Freunde auf mich schütten. Ich schrei zu Gott, der mich sonst stets erhörte. Wer Schaden hat, muss für den Spott nicht sorgen, das tun die anderen, denen alles glückt. Und wer schon wankt, bekommt noch einen Tritt. Die Unheilstifter leben stets in Frieden. Wer Gott zum Zorn reizt, ist in Sicherheit. Sie haben es geschafft, Gott einzufangen. Du kannst das Vieh und auch die Vögel fragen, sie würden dir die rechte Auskunft geben. Die Erde sagt es dir, wenn du sie fragst. Die Fische wüssten es dir zu erzählen. Die ganze Schöpfung weiß es, spricht es aus. Dies alles hat die Hand des Herrn gemacht. Von seiner Macht hängt jedes Leben ab. Der Atem aller Menschen kommt von ihm. Der Gaumen prüft, ob eine Speise schmeckt. Genauso muss das Ohr die Worte prüfen. Es heißt, die alten Leute hätten Weisheit. Ihr hohes Alter gäbe ihnen Einsicht. Bei Gott ist wirklich Weisheit, Rat und Einsicht und auch die Macht, Geplantes auszuführen. Was Gott in Trümmer legt, baut niemand auf. Wen er gefangen setzt, der kommt nicht frei. Hält er den Regen auf, wird alles trocken. Lässt er ihn los, zerwühlt die Flut das Land. Gott hat die Macht und überlegenes Wissen. Verführte und Verführer sind sein Werk. Die klugen Ratsherren lässt er ratlos werden, die Rechtsgelehrten leere Sprüche reden. Die Fesseln harter Herrscher löst er auf und führt sie selber in Gefangenschaft. Sogar den Priestern nimmt er Amt und Würden, die ältesten Geschlechter löscht er aus. Berühmte Redner bringt er jäh zum Schweigen, Den Alten nimmt er ihre Urteilskraft. Gott lässt Geachtete verächtlich werden und starke Helden macht er plötzlich wehrlos. Er zieht die dunkle Decke von den Tiefen und bringt die Finsternis ins helle Licht. Gott lässt Nationen wachsen und vergehen, er macht sie stark und tilgt sie wieder aus. Aus ihren Führern lässt er Narren werden, die keinen Weg mehr aus der Wüste finden, die ohne Licht im Dunkeln um sich tasten und sich verirren wie Betrunkene. Wenn ihr doch schweigen würdet. Was ihr so redet, habe ich längst gehört. Ich habe es selbst gesehen und mir gemerkt. Was ihr da wisst, das weiß ich allemal. Darin bin ich euch jederzeit gewachsen. Doch nicht mit euch, mit Gott habe ich zu reden. Mit dem Gewaltigen liege ich im Streit. Ihr selbst seid ratlos, deckt es zu mit Lügen. Kurpfuscher seid ihr, die nicht heilen können. Es wäre besser, wenn ihr schweigen würdet, dann könnte man euch noch für weise halten. Hört zu, damit ich euch mein Recht beweise, macht eure Ohren auf für meine Worte. Tut ihr es für Gott, wenn ihr so schamlos lügt? Wollt ihr zu seinen Gunsten mich betrügen? Warum ergreift ihr denn Partei für ihn? Müsst ihr ihn etwa vor Gericht vertreten? Wie wäre es, wenn er euch jetzt verhörte? Lässt Gott sich von euch täuschen wie ein Mensch? Er wird euch ganz gewiss zur Rede stellen, wenn ihr geheimen Vorurteilen folgt. Erschreckt ihr nicht vor seiner Majestät? Schon der Gedanke müsste euch erschüttern. Wie Staub im Wind sind eure weisen Sprüche und eure Gründe halten Stand wie Ton. Seid still, lasst mich in Ruhe. Jetzt rede ich. Was daraus wird, das ist mir völlig gleich. Und wenn ich mich um Kopf und Kragen rede, ich bin bereit, mein Leben zu riskieren. Gott wird mich töten, darauf warte ich, doch erst will ich vor ihm mein Recht behaupten. Vor ihm zu stehen wäre für mich schon Rettung, denn Heuchler kommen nicht in seine Nähe. Nun hört euch an, was ich zu sagen habe, dass ihr begreift, was ich erklären will. Ich bin bereit, den Rechtsfall vorzutragen. Ich bin im Recht, das weiß ich ganz genau. Wer hätte Aussicht, mich zu Fall zu bringen? Dann wollte ich gerne schweigen und auch sterben. Nur dies, mein Gott, erbitte ich von dir, damit ich offen vor dich treten kann. Zieh deine schwere Hand von mir zurück und fülle mich nicht mehr mit Angst und Schrecken. Dann klage an und ich will Rede stehen oder ich frage dich und du gibst Antwort. Wie viele Sünden habe ich begangen? Wie groß ist meine Schuldenlast bei dir? Weshalb siehst du mich nicht mehr freundlich an und tust, als wäre ich dein Feind geworden? Was bin ich denn? Ein abgefallenes Blatt, ein dürrer Strohhalm, fortgeweht vom Wind. Doch ständig scheuchst du mich und jagst mir nach. Zu harten Strafen hast du mich verurteilt, kein Fehler meiner Jugend ist vergessen. Du lässt nicht zu, dass ich mich frei bewege. Argwöhnisch überwachst du jeden Schritt, selbst meine Fußspur zeichnest du auf. Deshalb zerfalle ich wie morsches Holz, wie ein von Motten angefressenes Kleid. Gott lässt dem Menschen keine Hoffnung. Was ist der Mensch, von einer Frau geboren? Sein Leben ist nur kurz, doch voller Unrast. Wie eine Blume blüht er und verwelkt, so wie ein Schatten ist er plötzlich fort, und trotzdem lässt du ihn nicht aus den Augen. Du ziehst ihn vor Gericht, verurteilst ihn. Du musst doch wissen, dass er unrein ist, dass niemals etwas Reines von ihm ausgeht. Im Voraus setzt du fest, wie alt er wird, auf Tag und Monat hast du es beschlossen. Du selbst bestimmst die Grenzen seines Lebens. Er kann und darf sie niemals überschreiten. Darum blick weg von ihm, lass ihn in Ruhe und gönne ihm sein bisschen Lebensfreude. Für einen Baum gibt es noch eine Hoffnung. Wenn man ihn fällt, dann schlägt er wieder aus. Selbst wenn die Wurzeln in der Erde altern, der Stumpf im Boden abstirbt und verdorrt. Er muss nur ein klein wenig Wasser spüren, dann treibt er wieder wie ein junges Bäumchen. Doch stirbt ein Mensch, so ist es aus mit ihm. Wenn er gestorben ist, wo bleibt er dann? Vielleicht geschieht's, dass Ströme nicht mehr fließen, dass auch das Wasser aus dem Meer verschwindet, doch tote Menschen stehen nicht mehr auf. Sie werden nie aus ihrem Schlaf erwachen. Noch eher stürzt der ganze Himmel ein. Verbirg mich doch dort unten bei den Toten. Versteck mich, bis dein Zorn vorüber ist. Bestimme doch, wie lang ich warten muss, bis du mir deine Güte wieder zeigst. Doch kommt ein Toter je zurück ins Leben? Ich hielte gerne diese Qualen aus, wenn ich auf bessere Zeiten hoffen könnte. Du würdest rufen, ich dir Antwort geben. Du würdest wieder Freude an mir haben und daran denken, dass ich dein Geschöpf bin. Du würdest alle meine Schritte zählen, doch keine Liste meiner Sünden führen. Für immer würdest du die Schuld verschließen, du decktest alle meine Fehler zu. Jedoch auch Berge stürzen ein, zerfallen und Felsen rücken fort von ihrer Stätte. Das Wasser kann den harten Stein zerreiben, Sturzregen schwemmt den Ackerboden fort, so lässt du unsere Hoffnung untergehen. Du zwingst den Menschen nieder mit Gewalt, machst seine Züge starr und fremd im Tod und schickst ihn fort. Er kommt nie mehr zurück. Wenn seine Kinder hier zu Ehren kommen oder in Schande stürzen, weiß er's nicht. Was er noch fühlt, ist nur die eigene Ohnmacht, und trauern kann er nur noch um sich selbst. Aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, lesen wir die Verse 35 bis 58. Wie sollen wir uns die Auferstehung vorstellen? Aber vielleicht fragt jemand, wie soll denn das zugehen, wenn die Toten auferweckt werden? Was für einen Körper werden sie dann haben? Wie kannst du nur so fragen? Wenn du einen Samen ausgesät hast, muss er zuerst sterben, damit die Pflanze leben kann. Du säst nicht die ausgewachsene Pflanze, sondern nur den Samen, ein Weizenkorn oder irgendein anderes Korn. Gott aber gibt jedem Samen, wenn er keimt, den Pflanzenkörper, den er für ihn bestimmt hat. Jede Samenart erhält ihre besondere Gestalt. Auch die Lebewesen haben ja nicht alle ein und dieselbe Gestalt. Menschen haben eine andere Gestalt als Tiere, Vögel eine andere als Fische. Außer den Körpern auf der Erde aber gibt es auch noch solche am Himmel. Die Himmelskörper haben eine andere Schönheit als die Körper auf der Erde, und unter ihnen leuchtet die Sonne anders als der Mond wieder anders als die Sterne. Auch die einzelnen Sterne unterscheiden sich voneinander durch ihren Glanz. So könnt ihr euch auch ein Bild von der Auferstehung der Toten machen. Was in die Erde gelegt wird, ist vergänglich, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist unvergänglich. Was in die Erde gelegt wird, ist armselig, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist voll Herrlichkeit. Was in die Erde gelegt wird, ist hinfällig, aber was zum neuen Leben erweckt wird, ist voll Kraft. Was in die Erde gelegt wird, war von natürlichem Leben beseelt. Aber was zu neuem Leben erwacht, wird ganz vom Geist Gottes beseelt sein. Wenn es einen natürlichen Körper gibt, muss es auch einen vom Geist beseelten Körper geben. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, der erste Mensch, Adam, wurde von natürlichem Leben beseelt. Christus dagegen, der letzte Adam, wurde zum Geist, der lebendig macht. Aber zuerst kommt die Natur, dann der Geist, nicht umgekehrt. Der erste Adam wurde aus Erde gemacht. Er ist Erde. Der zweite Adam stammt vom Himmel. Die irdischen Menschen sind wie der irdische Adam, die himmlischen Menschen wie der himmlische Adam. So wie wir jetzt dem Menschen gleichen, der aus Erde gemacht wurde, so werden wir künftig dem gleichen, der vom Himmel gekommen ist. Die Verwandlung der Lebenden und der letzte Sieg. Brüder und Schwestern, das ist ganz sicher. Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes neue Welt gelangen. Ein vergänglicher Körper kann nicht unsterblich werden. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben. Wir werden aber alle verwandelt werden. Das geschieht in einem Augenblick, so schnell wie jemand mit der Wimper zuckt, sobald die Posaune das Ende ankündigt. Die Posaune gibt das Signal. Dann werden die Verstorbenen zu unvergänglichem Leben erweckt, und wir, die dann noch am Leben sind, bekommen den neuen Körper. Unser vergänglicher Körper, der dem Tod verfallen ist, muss in einen unvergänglichen Körper verwandelt werden, über den der Tod keine Macht hat. Wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit überkleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann wird das Prophetenwort wahr. Der Tod ist vernichtet, der Sieg ist vollkommen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist deine Macht? Die Macht des Todes kommt von der Sünde. Die Sünde aber hat ihre Kraft aus dem Gesetz. Dank sei Gott, dass er uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg schenkt. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Psalm 39. Herr, achte auf mein Schreien. Bitte um Vergebung für unbedachtes Reden in großer Not. Ein Lied Davids für Jedutun. Ich hatte mir vorgenommen, auf mich aufzupassen und nichts zu sagen, wodurch ich schuldig würde, in Gegenwart von Schurken still zu schweigen, als hätte ich einen Knebel im Mund. Ich habe mich in Schweigen gehüllt, doch nichts hat sich dadurch gebessert, denn meine Qualen wurden immer schlimmer. Im Herzen wurde mir immer heißer, mein Stöhnen brachte die Glut zum Brennen, es musste heraus. Sag es mir, Herr, wie viel Zeit mir noch bleibt? Wie lang ist mein Leben bemessen? Ich will wissen, wann es zu Ende ist. Es ist so kurz, das bisschen Leben, das du mir zugemessen hast. Eine Handbreit nur, ein Nichts verglichen mit dir. Wie fest meint jeder Mensch zu stehen und ist in Wahrheit nur ein Hauch? Er kommt und geht wie die Bilder eines Traums. Er ist geschäftig und lärmt, für nichts. Er sammelt und speichert und weiß nicht, wer es bekommt. Herr, was hab ich da noch zu erhoffen? Ich setze meine ganze Hoffnung auf dich, befreie mich von aller meiner Schuld und mach mich nicht zum Spott für Menschen, die dich und deine Gebote missachten. Ich bin jetzt still. Ich werde nichts mehr sagen. Von dir kommt alles, was geschehen ist. Doch lass es genug sein. Hör auf, mich zu plagen. Ich halte deine Schläge nicht mehr aus. Du strafst einen Menschen für seine Schuld. Das Wertvollste, was er hat, sein Leben, zerstörst du wie die Motte, die ein Kleid zerfrisst. Ein Hauch ist jeder Mensch, mehr nicht. Höre mein Gebet, Herr. Achte auf mein Schreien. Sei nicht taub für meine Klagen und mein Weinen. Ich bin nur ein Gast bei dir, wie alle meine Ahnen, ein rechtloser Fremder, der auf deine Güte zählt. Wende deinen strafenden Blick von mir ab, damit ich noch einmal aufatmen kann, bevor ich gehen muss und nicht mehr bin. Aus Sprüche Kapitel 21, die Verse 30 und 31. Klugheit, Scharfsinn und Einsicht richten nichts aus, wenn du es mit dem Herrn zu tun bekommst. Du kannst das Pferd anspannen für den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn.